Don't look back in anger.
Den Zug wieder angeworfen.
The animation train is rolling again.
Was ist denn jetzt?
Motherfuckers!
Der Animationstrain. Dazu ein belegtes Brot mit Zerbeff. Ein belegtes Brot mit Black.
War so absehbar.
Ja, natürlich, ich orientiere mich am Zeitgeschehen.
Das macht der Berg immer, der Zeitgeistberg.
Ja, das stimmt. Zeitgeistberg geht am Freitag schön zu Menersmoos.
Geil. Aber die Aufnahme läuft schon einfach, oder? Wir starten einfach rein. Heidi Ho und so, weil ich meine,
das ohne Heidi Ho. Ja, gut.
Da haben sie jetzt gesagt.
Dann so.
Ja, okay.
Ich meine, aber das ist ja dann back in time, weil zum Zeitpunkt, wo das hier zu hören ist, war ich schon bei Menersmoos.
Soll ich dich jetzt fragen, Berg, wie war es bei Menersmoos? Da würdest du eh sagen, es war grandios. Das ist auch egal.
Großartig. Also besser kann man mit seiner besseren Hälfte den Valentinstag doch nicht verbringen.
Stimmt ja, das ist ja geil, ist ja Valentinstag.
Also sind wir jetzt schon in der Folge drin oder begrüßen wir noch?
Ja, wir sind schon drin. Das war auch lustig. Ich hatte ja, als wir im Kino waren letztens, hatte ich ja vorher Chris Harms zu Gast von Lord of the Lost, den Sänger, und ich habe ihn gefragt, hinten so ein paar Fanfragen, ne, was ist dein Lieblings-Lady Gaga-Song, Lieblings-Maiden-Platte, was man halt so fragt. Und da habe ich ihn auch gefragt, weil Lord of the Lost tatsächlich zum Schminken immer Menersmoos hören. Was ist dein Lieblingshit von Menersmoos?
Wie kommt denn das?
I don't know. Was ist dein Lieblingshit von Menersmoos? Und der so, Halsmaul. Und ich so, was ist denn jetzt? Habe ich eine Grenze überschritten? Ich habe das nicht gecheckt, dass das ein Song von Menersmoos ist. Weil ich konnte ja dann auch nicht interagieren, weil wir meine Fragen rausschneiden, konnte ich jetzt nicht fragen, was ist los? Und ich habe einfach da gestanden und, okay, I remain. Ja, gut, das ist meine kleine Anekdote dazu.
Finde ich auch nicht schlecht.
Ja, halt's mal.
Ja, also, wie ihr mitbekommen habt, wir sind zu dritt. Der Sandro, der Steven und ich sind am Start und wir machen jetzt einfach hier mal eine schöne Folge, die wir hinlegen, während Mo noch beschäftigt ist, würde ich sagen.
Herr macht defizierbar. Mo defizierbar.
Ah, guck an. Ja, der macht natürlich noch Heavy Kunststuff und bereitet Ausstellungen vor. Weißt du, der macht an Valentinstag Ausstellungen. Mein Arbeitskollege fährt mit seiner Frau ins Wellness und ich gehe zum Menersmoos. Weiß nicht, was geht bei euch so?
Absolut gar nichts. Ich boykottiere den Valentinstag. Den gibt's bei mir nicht. Das ist ein völlig normaler Tag, an dem ich Fernsehen gucke oder so. Ich weiß es nicht. Sandro.
Ja, ich schließe mich Steven an. Ich hasse auch Frauen und deswegen und alle Menschen generell, die man lieben kann.
Es ist völlig in Ordnung, dass du Frauen hast, aber zieh mich da nicht mit rein, Junge.
Ja. So habe ich das gerade verstanden zwischen den Zeilen. Tatsächlich jetzt gerade in unserem Menersmoos-Gespräch sind mir bewusst geworden, dass Freitag Valentinstag ist. Wenn ihr das hört, habe ich den also schon verpasst. Und wie Steven schon sagt, also das ist nichts, was man pflegen sollte. Man sollte seine bessere Hälfte immer lieb haben und nicht erst dann,
wenn die Blumenmafia dazu aufruft, wieder die Läden leer zu kaufen.
Ich wollte eigentlich sagen, nicht erst dann, wenn die Liebeskugeln im Sale sind, aber das mit der Blumenmafia, ich weiß auch nicht. Was meinst du jetzt eigentlich für Blumen? Erzähl mal.
Ich meine schon.
So Fleurop und so, ne? Hier,
Blumen. Also ne, die Blumen, die man so pflücken kann auf Feldern und so.
Ach, dachte, du meinst die Blumengrube.
Und das erinnert mich an dieses Meme von diesen Typen aus der Leipziger Fußgängerzone, wo der sich da so drüber auslässt, wo sie ihn befragen. Und er so, ja, und solche Kalender, ich nenne es mal Abschnitte.
Der ist super, der ist einzigartig. Deutsches Kulturgut schon fast, würde ich sagen. So wie wir, wie unser Podcast.
Das stimmt. Bei anekdotisch waren wir gerade, da kann ich gleich was bringen. Es ist passiert. Es musste irgendwann so kommen und es ist jetzt passiert. Ich habe einen Film geschaut und nach Schauen des Films gehe ich auf das Bewertungsportal meiner Wahl, in dem Fall Moviepilot, und stelle fest, ich habe den schon gesehen. Mir ist mit keiner Silbe beim Schauen aufgefallen, dass das der Fall war. Mir kam nichts bekannt vor. Und dann dachte ich mir, na gut, ich könnte mich ja auch vielleicht vertan haben. Aus irgendwelchen Gründen auf Bewertung bei dem Film gedrückt, draufgekommen. Kann passieren, whatever. Aber dann habe ich natürlich meiner Chronistenpflicht gehuldigt und dachte mir, naja, das war ja irgendwo in dem Zeitraum, weil ich konnte ja herausfinden, wann ich den bewertet habe und da gab es diesen Podcast schon. Also habe ich in dem Zeitraum geguckt, was wir für Folgen gemacht haben und siehe da, irgendwo September 2021 irgendwas gab es Cinema Couch Kompass noch und da habe ich geschaut und habe über den Film gesprochen in der Folge. Hab dann reingehört und hab nicht damals schon nicht viel zu dem Film gesagt, was natürlich ein Zeichen dafür ist, wie vergessenswert der ist. Und musste feststellen, okay, du hast ihn wirklich schon gesehen.
Ja,
es geht um ja? Chaos Walking.
Wir haben jetzt mittlerweile über 450 Folgen. Ich kann mich natürlich auch an viele Sachen nicht mehr erinnern. Und das sagt mir auch absolut gar nichts.
Das ist der Film mit Daisy Ridley und Tom Holland, oder?
Holland, ja genau. Wo quasi die Handlung auf der Neuerde stattfindet, im Jahr 2200 irgendwas, wo quasi die Menschheit umgesiedelt ist auf diesen Planeten, der sehr erdähnlich ist. Und das Ding ist aber, sobald du in die Atmosphäre dieses Planeten eintrittst, werden alle Gedanken von Männern in einer akustisch-visuellen Wolke um sie herum sichtbar und hörbar. Das ist der Plot. Mhm. Und das Problem ist halt einfach, das ist halt wahnsinnig nervig. Dass halt selbst wenn die Figuren nicht miteinander reden, denken sie. Und das Denken ist halt auch ein ständiges Geplapper. Das heißt, es ist nie Ruhe, es wird immer gelabert. Und das ist halt schon sehr, sehr anstrengend. Und das ist so ein ganz typischer Prämissenfilm. Klingt irgendwie auf dem Papier interessant und cool, funktioniert aber gar nicht und gibt auch keinen Film her. Mhm. Ja. Und auf diesem Planeten gibt's da halt in dieser Siedlung halt noch so ein Obermufti, gespielt von Mads Mikkelsen, der Einzige ist, der das kontrollieren kann, dessen Gedanken nicht sofort um ihn herum aufploppen. Und dann, ja, gibt's da halt irgendwie so ein Komplott. Und Daisy Ridley ist halt von der Erde geschickt, um zu gucken, ob dort alles noch irgendwie in Ordnung ist. Und die stürzen ab und sie ist die einzige Überlebende. Und dann stellen sie fest, oh, Frauen gibt's hier ja bei uns irgendwie nicht, die sind alle tot. Jetzt ist da hier so mal eine Frau, das ist was Besonderes und wir können nicht hören, was sie denkt. Das ist dann die Handlung des Films. Ist echt nicht das spannend.
Bisschen wie ein Alien 3 auf dem Planeten.
Mittelmäßig.
Den gibt's auf Apple, ne?
Gibt's den auf Apple?
Ja, ich glaube schon.
Ich hab ihn auf Wow oder sowas oder Wow gesehen.
Ist sehr Wurst. Also ich muss sagen, dafür, dass du so eine Mühe gegeben hast, vielleicht mache ich ihn aufs Thumbnail, weil hat er sich ja jetzt verdient, oder? Also wenn er zweimal von dir besprochen wurde, dann kannst du ja da runterschreiben, House Walking, diesmal wirklich oder so. Oder jetzt erst recht.
Ja, zum Beispiel.
Aber Matze als Obermufti ist schon interessant. Also da, ja, vielleicht leg ich ihn doch mal irgendwie in meine Fernbedienungstop-Wahl. Mal gucken.
Vor allem, wenn der Mats seine Gedanken so kontrollieren kann, dann ist er ja praktisch ein Zen-Mönch. Das ist ja...
Ja, in dem Film schon. Aber es gibt einen süßen, knuffigen Hund.
Oh.
Vielleicht
ja,
ist
ich guck
das,
den. Ja, ist klar. Ja,
so.
Toll. Toll, Berg. Hast du jetzt doch noch hier die Kurve bekommen. Wobei ich auch sagen muss, auf dem Papier klingt der, finde ich, super interessant. Als du es eben erzählst, sagst du, würde ich mich doch dran erinnern. Aber hast natürlich nicht viel dafür getan, dass...
Wie gesagt, dass halt nicht ein einziges Mal beim Schauen bei mir dieser Gedanke kam von, ja, hast du schon mal gesehen. Aber gut, soweit ich das recherchieren konnte, habe ich den mal an einem Freitagabend geguckt, wahrscheinlich mit ordentlich Weinkonsum nebenher. Das kann natürlich das Gedächtnis etwas beeinflusst haben.
Vor allem, stell dir mal vor, die Allgemeinheit da draußen, wie oft das denen dann passiert, also die haben ja nicht so eine Chronik, wie oft dann Leute einfach, die wechseln das Thumbnail bei Netflix, laden den Film nochmal hoch, oh, guck mal hier, Schatz, oh ja, das sieht gut aus, zack, und gucken den Film zum dritten Mal und wissen es einfach nicht, wie geil ist das?
Ja, gut, die Dunkelziffer kann hoch sein, Alter. Das wissen wir nicht, ja.
Naja, so ähnlich ist es bei mir auch bei Filmen, wo Minions vorkommen. Es verschwimmen komplett die Grenzen. Ich habe, glaube ich, alle Filme, wo die hin und her wuseln, mal gesehen. Und jetzt habe ich den vierten mal gesehen, weil er auf Wow, ach, oder ja, ist egal,
richtig,
irgendwo ist. Und dachte mir so, kenne ich das nicht? Das ist ja irgendwie, wie Hotel, oder habe ich nur den Trailer 100 Mal im Kino gesehen? Weil dieser Minion, der dort in dieser, was ist denn das? Der ist ja in dieser Getränkedosen,
ja.
Maschine,
ein Snackautomat.
Snackautomaten ist der gefangen und den ganzen Film, das ist irgendwie der Unique Selling Point, hätte man noch einen geilen Kurzfilm draus machen können und der Rest ist halt, ja, der Rest. Aber da war ich mir nicht sicher, ob ich das schon mal gesehen hatte.
Wie viele gibt's denn da jetzt mittlerweile? 6, oder? Es gibt 2 Minion-Filme und 4 Ich einfach unverbesserlich-Filme?
Ja, es gibt, glaube ich, ja, und gibt's nicht noch irgendeine Vorgeschichte oder ist die Vorgeschichte Minions? Die Vorgeschichte ist Minions,
ja,
ne?
Das ist
Minions,
der Kleine. Ja.
Dann wird's 6 geben, ja.
Irre. Ja, und kann man sich schon angucken, ist unterhaltsam, haben immer mal ein paar lustige, kreative Gags drin. Aber das Schema ist natürlich immer gleich. Was ich ganz witzig fand, ist, also diese Super-Minions bauen.
Ja.
Quasi The Boys, genau. Wie bei The Boys quasi mit so einem Mittel aus 4 normalen Minions, 4 Super-Minions machen und die dann alle so Verwurstungen sind von Fantastic Four und irgendwelchen anderen Marvel-Superhelden. Das fand ich irgendwie ganz witzig.
Ich fand auch die diese Minions-Agenten-Society, die sie da aufbauen, fand ich, also machen wir es, eigentlich kann man es runterbrechen, alles mit Gru ist komplett auserzählt, gebt uns mehr Minions, brauchen keine Handlung, lasst die einfach Quark machen und dann würde ich mir das weiter angucken. So, fertig.
Prima. So lassen wir das stehen. Ja, wir haben sie gesehen und sie sehen dich.
Ja, mein kleiner Nacht.
Was ist denn das für eine Leitung jetzt?
Ja, Ich weiß auch gar nicht, wie ich diesen Faden überhaupt elegant aufnehmen soll, um ihn weiterzuspinnen. Aber ich will mich ja bei dem Film sowieso sehr kurz halten, denn es wurde schon drüber gesprochen. They See You von Shyamalans Frau, Tochter? Ich weiß es nicht.
Also Leute, ganz kurzer
Break.
Ja, ich muss euch jetzt kurz einweihen, weil es gab ein Off-Topic kurz vor der Aufnahme des Podcasts. Ja, Steven arbeitet gerade mit KI und deswegen kann es sein, dass das Programm, was er hier gerade bemüht, um uns futuristisch voraus zu sein, ihn die ganze Zeit hops nimmt und er überhaupt nicht checkt, was er da gerade macht. Ich wollte euch nur vorwarnen, Steven, ich glaube genau das ist nämlich gerade passiert, oder?
Wieso? Weil ich nicht in einer Nanosekunde auf die Überleitung reagiert habe, oder?
Naja, nee.
Ob die Chumbawamba Zamba, die da aufgelistet wurde, die Tochter oder die Frau ist, das steht natürlich nicht dazu.
Genau, das meinte ich.
Ja, mein Gott, man ist ja auch für den Film letzten Endes relativ unrelevant. Ich will ja auch, wie gesagt, gar nicht so viel dazu sagen. Ihr habt schon drüber geredet. Eine Frau verirrt sich im Wald, wird kurz vor Sonnenuntergang aufgelesen von anderen Personen, die dort anscheinend in so einer Hütte wohnen. Also das ist eine etwas größere Hütte, sagen wir mal so, mit einer riesen Glasscheibe. Und nachts dürfen sie nicht raus, weil dann irgendwelche Monster kommen und sie beobachten. Und sie können nicht rausgucken. Also von innen ist es ein Spiegel und von draußen ist das halt eine Fensterscheibe, wie so ein Observationsspiegel. Und das klingt auch hier auf dem Papier sehr gut. Und ich habe mir halt natürlich irgendwas Spezielles drunter vorgestellt, auch nachdem ich den Trailer gesehen habe. Und der Film geht halt in eine ganz andere Richtung. Und das hat mir schon so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Aber wenn man sich darauf einlässt, finde ich halt so diese Welt und oder die Mythologie, die letzten Endes dahinter dann aufgebaut wird, eigentlich ganz cool. Also mir hat das dann irgendwie doch gefallen, auch wenn es ganz anders war, als ich dachte. Ich mag halt die Atmosphäre und generell ja dieses Mystische in solchen Filmen. Und von daher würde ich schon sagen, wenn man da ein Fable für hat, dass man den gucken kann, dass es dann halt auch so ein 50-50-Ding ist, ob man da mitgeht oder nicht. Also ich fand den gut. Also okay.
Ja, so atmosphärisch passt der. Das ist wirklich in Ordnung.
Ja, Sandro, ich weiß, ne, die leben dort schon 5 Monate in der Hütte und haben nicht einmal irgendwie etwas genauer geguckt.
Nennen wir es bitte den Panoramafensterwürfel.
Ja,
ich sag einfach nichts dazu, weil Mo dreht sich sowieso schon jetzt im Grabe um, weil er nämlich gerade gestorben ist, als du das dritte Mal erwähnt hast, diesen Schmutz an Film. Und jetzt reden wir schon zum dritten Mal drüber. Deswegen, ja, ich freue mich total für dich, dass du den gut fandst. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich hätte mir auch gewünscht, dass der gut ist. Fertig. War er halt nicht.
Ich hätte mir auch gewünscht, übrigens nochmal ein weiterer kleiner Einwurf, auf den ihr jetzt nicht vorbereitet seid, aber ich habe es schon Sandro letztens im Kino erzählt. The Franchise habe ich abgebrochen. Ja, bringe ich jetzt hier auch nochmal ganz kurz mit rein. Die Serie, ja, die so ein bisschen Blockbuster und Marvel und Co. Aufs Korn nimmt. Gute Idee, auch generell coole Inhalte, die drin waren, aber für mich ähnlich wie bei Mo, es hat halt praktisch kein Gag wirklich gezündet und deshalb habe ich nach 2 Folgen aufgehört. Also ich habe nicht mal so viel geschafft wie Mo. Mo hat, glaube ich, 5 geschaut. Es hat mich einfach, also für eine Comedy-Serie ist es einfach zu unlustig. Punkt.
Ja, sagen wir es mal so, es besteht halt fast nur aus Insider-Gags, ne? Und wenn du da jetzt dich seit 4, 5 Jahren schon raushältst, dann kann das einfach sein, dass die komplett an dir vorbeigeschneit sind. So, das
ja, also ich glaube, dass ich die meisten Gags schon verstanden habe und das finde ich ja auch, also ich finde ja das, was sie aufs Korn nehmen, gut. Ich finde es halt nur nicht lustig.
Ach so, ja, weil die halt auch einige personelle Sachen ja tatsächlich auch angesprochen haben. Aber das ist ja egal. Ich finde das vollkommen okay. Das hat einen sehr speziellen Humor. Ich finde es schade, dass du es nicht bis zu CGI-Dave geschafft hast. Aber rest in peace.
Doch, einmal habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Einmal war
er. Der kommt einmal ziemlich am Anfang und dann erst so in den letzten 2 Folgen.
Ja, nochmal. Ich muss auch sagen, VFX Dave, meine ich. Ja, der wird immer besser hinten raus, aber ist ja egal. Wir haben ja Frieden geschlossen bei einem Film, wo Mo, wenn ich den jetzt erwähne, sich nochmal umdrehen wird. Ich glaube, der wird einfach nicht warm mit dieser Folge hier. Weil wir haben ja eine Schwäche für Actionfilme, die ziemlich doof sind mit Ansage. Und genau das haben wir gemacht und mitgebracht, weil, also du sagst, du magst die Mythologie von They See You, ich sag, ich mag die Mythologie von The Killer's Game. Die ist nämlich einfach nur, alle machen, was sie wollen. Und Dave Bautista spielt, als hätte er wohl dann einen Oscar kriegen. Und das ist schon einfach lustig genug. Vielleicht ist das auch Absicht, I don't fucking know. Aber als dieses Thumbnail aufgetaucht ist, über meinem Prime-Abo-Dings, dachte ich da halt so, oh nein, Alter, geil, voll Karacho, 3-Punkte-Film, ich muss das sehen und hier schön mitbringen. Und dann war ich tatsächlich überrascht, was für qualitativ hochwertigen Murks kann man eigentlich produzieren? Also das ist ja, also sowas Ähnliches habe ich nämlich bei The Beekeeper gehofft damals. Aber Beekeeper war halt ätzend langweilig und nicht so over the top, sondern hat sich halt super ernst genommen. Und The Killer's Game, boah, du hast mir dann die Sprachnachricht geschickt, vielleicht schneidest du die an der Stelle einfach nochmal rein, wo Dave Bautista die Motorradmänner fertig macht.
Ich schaue gerade The Killer's Game, musste gerade so lachen, als er das Motorrad von diesem, von dem Gebrüdergespann mit dem Fuß stoppt. So ein Schwachsinn!
Und genau das fasst den Film zusammen. Das ist einfach, jegliche Physik wird ad acta gelegt. Und man soll einfach nur Spaß haben. Und weiß ich nicht. Offensichtlich hattest du den genauso wie ich, oder?
Ja, wobei das tatsächlich für mich so eine Marke Film ist, der ist so schrottig, dass er halt schon wieder Spaß macht. Also genau. die Story ist völlig Banane. Und wenn man dann auch noch weiß, dass der Film, das ist kein Scherz, der ist seit 30 Jahren in der Mache. Also da wurde immer wieder, irgendwo hingeschoben und dann konnte doch nicht gemacht werden. Und dann vor ein paar Jahren wurde der dann sozusagen nochmal storytechnisch auch ausgebessert, weil halt Dinge nicht mehr zeitlich gepasst haben. Also die haben an dieser Oscar-würdigen Story haben sie nochmal gebastelt. Ja, über einen Killer, der fälschlicherweise mit Creutzfeldt-Jakob diagnostiziert wird und dann einen Killer auf sich selbst ansetzt, damit seine Freundin die Lebensversicherung abkassieren kann. Nur um dann halt von dem Arzt gesagt zu bekommen, oh, wir haben die Proben verwechselt, sie sind kerngesund, das ist alles in Ordnung. Obwohl er halt andauernd irgendwelche Aussätze hat und irgendwie fast umkippt, aber ist halt dann doch kerngesund und kann dann sich natürlich zur Wehr setzen und macht das dann auch mit schon der einen oder anderen ganz guten Action-Szene, sehr viel CGI-Blut, das absolut scheiße aussieht. Also schon alleine der erste Kill von ihm, wo ich so dachte, wow, sieht das scheiße aus. Wo er von hinten kommt und einem so die Kehle nach vorne aufschlitzt. Also es ist wirklich sehr, sehr schrottig. Ja, ja. Es ist auch nicht gut geschauspielert. Ich finde ja auch, und das habe ich euch auch gesagt, Ben Kingsley spielt hier seinen Mentor. Und ich finde, Ben Kingsley ist halt einer der überbewertetsten Schauspieler aller Zeiten. Und das zeigt er hier auch mal wieder. Wobei, das habe ich auch Berg gesagt, ich glaube, seine deutsche Synchronstimme trägt dazu sehr, sehr viel bei. Aber meine Güte, ist das in der ersten halben Stunde anstrengend und hölzern, was die dort aufs Parkett zimmern. Das ist schon echt nicht gut. Aber dadurch fast schon wieder wirklich unterhaltsam. Also nicht fast, es hat mich unterhalten.
Ja, wie gesagt, mich hat es halt voll überrascht, weil die Setpieces sind stark. Du hast, ich erinnere dich, vielleicht hast du es schon wieder vergessen vor lauter Klamauk. Es gibt so eine Montagesequenz, wie man sieht, wie Dave Bautista und Sophia Boutella, die haben halt auch null Chemie, ne? Aber wie die halt zusammenkommen. Und das ist so geil, wenn er dann die Champagnerflasche erst jemand über den Schädel zieht, dann wird die Champagnerflasche weiter, gießt er ihr ein Glas ein, dann geht er durch eine Tür, prügelt jemand durch die Tür durch, dann geht die Tür auf und sie gehen dann zusammen als Pärchen durch. Da steckt so viel Finesse und auch so viel Spaß am Filmemachen teilweise drin. Und dann kommen halt so das Best-of von Martial-Arts-Künstlern und so, plötzlich um die Ecke, da ist auf immer irgendwie so ein Scott Adkins. Und wie heißt hier der Deutsche? Daniel Bernhardt? Der hier auch Dings zusammen, der hier auch, wie heißt er denn, unser Freund in Nobody? Berg, Schauspieler Nobody, Better Call Saul.
Bob Odenkirk.
Bob Odenkirk im Bus, das ist der Typ, der Bob Odenkirk im Bus konfrontiert. Also der spielt, ich glaube, das ist ein Schweizer Schauspieler, der hat auch bei Studio 11, dieser deutschen Stuntfirma, spielt er halt überall mal so mit und der hat's halt auch voll drauf. Und da kommen so ein paar Typen, also da werden halt ganz viele geile, kreative Killer auf den losgelassen und die denken sich immer was Cooles aus, wie der die halt platt machen soll. Ist immer ein anderes Setting, immer kommen andere Gegenstände und Waffen zum Einsatz und das macht halt einfach Spaß und irgendwann hast du auch die dröge Story, die als Vehikel für diese ganzen Kills dienen sollte, einfach auch schon längst wieder vergessen. Und ich fand es natürlich als alter Marvel-Fan auch cool, dass einfach Drax und auf Mantis trifft, als quasi Gegnerin, also Pom Clementif oder wie die heißt. Und ja, Dave Bautista ist ein cooler Typ, der kann auch Schauspieler, hat auch oft gezeigt, aber ich glaube, damit hat er sich nicht so den Gefallen getan, weil der hat hier versucht, irgendwie so ernst das ganze Ding wegzuspielen. Und das ist auch völlig gescheitert. Ich glaube auch, der ursprüngliche Cast von ihm sollte hier mal Jason Statham sein. Vor ein paar Jahren, vor vielen, vielen Jahren sollte immer Wesley Snipes spielen, hast du ja gerade schon gesagt, der hat eine irre Geschichte hinter sich, der Film. Aber Jason Statham hätte tatsächlich besser in diese Rolle gepasst, muss man fairerweise sagen. Ich bin gespannt, was Dave Bautista demnächst macht. Der hat sich ja irgendwie 20 Kilo runtergehungert und sieht ja jetzt total weise aus mit seinem grauen Bart und spielt jetzt irgendwelche krassen Filme, die da jetzt demnächst kommen. Aber der hier gehört noch nicht dazu, zu der neuen Schauspielrevolution von Dave Bautista.
Der gehört noch nicht
dazu. Nee, muss man wirklich sagen. Also
du hast doch noch vergessen, dass einer der Hauptbösewichte auch noch von Terry Crews gespielt wird.
Stimmt.
Und dann...
Terry liebt die Joghurt.
Genau. Und
das ist auch eine geile Szene, wo der überfahren wird. Das ist auch mega.
Ja. Und die schottischen McKenzie-Brüder, die fand ich auch sehr, sehr unterhaltsam. Also ja. da waren schon ganz coole Killer dabei. Also
der Film ist doof, richtig doof, aber das ist die Definition eines Freitags-Hirnausfilms, weil der ist zu gut, damit man ihn qualitativ und handwerklich als Actionfilm komplett abstrafen kann. Da gab es schon viel, viel, viel Schlimmeres in letzter Zeit.
Ja.
Exactement.
No, zu Freitag-Film kommen wir ja dann später nochmal im Grande Finale. Aber vorher muss ich jetzt einfach harten Schnitt machen und komme jetzt zu was Ernsterem. Eingeleitet aber dadurch, da müssen wir mal gucken, wir werden sicherlich mal nächste Woche, da ist ja Mo dann hoffentlich wieder da, werden wir mal mit ihm drüber reden. Es gab ja jetzt, oder gibt's, glaube ich, zum Zeitpunkt, wo wir ausstrahlen, immer noch Mubi für 3 Monate für 1 Euro. Da kann man ruhig mal zuschlagen, da ist dann der ganz harte Stuff, da ist Art den Scheißdreck gegen, das ist dann Mubi, was dort so an Film rumkraucht, so die ganz großen Festivalfilme und die ganzen Kunstfilme und weiß ich nicht was alles. Und da sind wir noch ein bisschen deep reingedeift, also Sandro und ich, wir liefern uns hier ein Duell, wer davon mehr guckt gerade momentan. Und Mo hat da sicherlich auch den einen oder anderen schon geschaut. Und ich bin dann mal wieder auf den Trichter gekommen, so... ja, asiatische Filme, so Südkorea und Japan und so, das mag ich schon sehr gerne, gerade weil es auch irgendwie von Sehgewohnheiten was ganz anderes ist, als wir so kennen in der westlichen Filmwelt. Und da habe ich so verschiedene Sachen geguckt, da ist auch unter anderem ein Film dabei, da warten wir mal noch auf Steven, bis er den geschaut hat, nämlich Perfect Days von Wim Wenders, deutsch-japanische Produktion. Aber ich habe geschaut den südkoreanischen Film Broker mit unserem Lieblingsbekannten südkoreanischen Schauspieler, wie heißt es, Song Kang-ho, sagt jetzt niemand was, aber ist die Hauptrolle in Parasite, ja, oder A Taxi Driver.
Sagt jetzt niemand was.
Also vom namentlich glaube ich nicht, also ich weiß nicht, aber man kennt ihn definitiv, der spielt in vielen Filmen mit, auch in Broker. Die Story von dem Film ist auch ziemlich cool. Der Film ist von dem japanischen Regisseur Hirokazu Kurita. Der hat schon ein paar sehr bekannte Filme gemacht, unter anderem hier Like Father, Like Son war, glaube ich, so ein ziemlich großer Erfolg. Afterlife war, glaube ich, sehr bekannt noch. Und Shoplifters habe ich zum Beispiel schon mal gesehen gehabt. Und jetzt, wie gesagt, sein vorletzter Film war Broker. Die Story ist eigentlich ganz interessant. Es geht am Anfang darum, dass zwei Polizisten ermitteln in einem Fall von illegalen Adoptionshandel. Und die beschatten eine kirchliche Einrichtung, die eine Babyklappe hat. Und eines Nachts kommt dort eine junge Frau, legt davor ein Baby ab. Und die wollen natürlich diesen beobachten, ob das Baby dann halt dort wirklich in die kirchliche Einrichtung geht oder halt eben in den illegalen Handel mit Kindern gegenüber irgendwelchen Personen, die nicht befähigt sind oder nicht berechtigt sind, in eine Adoption einzugehen. Und kommen auch direkt auf den richtigen Trichter. Die eine verfolgt eben dieses Kind, die andere verfolgt die Frau. Und zwei, die in der Nachtschicht eben dort arbeiten, die nehmen das Kind mit nach Hause, um es eben zu vermitteln und damit ein bisschen Geld zu machen. Und es kommt dann eben dazu, dass sie die beschatten und eben bei dem stattfindenden Handel die auf frischer Tat ertappen wollen, um die halt zu verhaften. Und das Ganze wird aber verkompliziert, denn die Mutter entschließt sich zurückzukommen, findet diese beiden, die ihr Kind haben, und beschließt mit denen zusammen jemanden Geeignetes zu finden, der das Kind adoptiert, weil sie halt auch aus irgendwelchen prekären Umständen versucht zu fliehen und schon aber auch will, dass es ihrem Kind gut geht. Und dann gibt's diese Zweckgemeinschaft zwischen dieser Frau, diesen Typen, die das Kind halt verkaufen wollen, und noch ein paar andere, die dann auf diesen Weg, dieser Odyssee halt mit dazukommen, wie sie dann so in der Nähe von Seoul oder von Bhutan, glaube ich, Busan, da irgendwie rumreisen, um jemanden zu finden, der dieses Kind kauft. Und wir verfolgen das die ganze Zeit. Der Film ist gut eine halbe Stunde bis 40 Minuten zu lang. Das kriegt man schon mit. Und was halt schade war, ich finde die Story super interessant, aber es hat bei mir einfach nichts berührt. Also es war irgendwie in der Art, wie das inszeniert war, dramaturgisch nicht mein Fall. Also irgendwie hat mich das alles sehr kalt gelassen. Die Figuren sind mir irgendwie die ganze Zeit nicht ans Herz gewachsen. Und so richtig, das war fast nüchtern erzählt. Also es gab gar nicht so die großen Emotionen, die stattgefunden haben. Weil auch, finde ich, einfach zu viel reinkommt. Es kommen dann auch noch ganz verschiedene Umstände rein. Und dann beleuchten wir noch die Hintergründe dieser Ermittlerin. Dann gibt's da noch eine Geschichte, wo überhaupt warum die überhaupt schwanger geworden ist. Und aus der Vergangenheit und wovor sie eigentlich auf der Flucht ist. Und es kommt alles zusammen und es ist alles irgendwie ein bisschen viel. Das ist schade gewesen. Ich glaube, der Film ist ganz gut angekommen und ist auch handwerklich einfach gut gemacht. Da gibt's nichts. Aber er hat mich so ein bisschen kalt gelassen, leider, sodass ich den einfach sehr, sehr durchschnittlich fand und auch für die Lauflänge dann irgendwie sehr langatmig. Deswegen kann ich nur eine bedingte Empfehlung aussprechen für Broker. Aber es ist eine sehr gute Geschichte schon.
Steven, du hast doch jetzt Mubi. Guckst du den?
Nee, den gucke ich nicht, weil erstens hat mich generell die Review nicht überzeugt. Und wenn Berg dann auch noch sagt, dass der Film 30 bis 40 Minuten zu lang ist, dann ist das spätestens der Zeitpunkt, an dem ich sage, nee. Weil, also, da nutze ich dann meine Zeit lieber für was, bei dem ich eher davon ausgehen kann, dass es mir zuspricht.
Na gut, das ist ja immer sehr subjektiv. Ne? Ich glaube, Berg würde auch sagen, Herr der Ringe 3 ist 2 Stunden zu lang. Würde ich dann auch widersprechen. Nee, ich weiß schon, ich bin halt nämlich auch gerade zwiegespalten, aber das sagtest du ja auch, Berg, im Fazit, super interessante Geschichte. Ich finde auch, dass das alles sehr interessant klang, und ich glaube, das klingt so, als würde ich mir ein Bild machen müssen, weil das ist halt auch, Song Kang-ho ist einer dieser Schauspieler, ich glaube nicht, dass der in irgendeinem Film mitgespielt hat, wo ich ihn mal gesehen habe, dem ich unter 7 Punkte gegeben habe. Fand ich immer gut. Der steht immer für irgendwie Qualität, ne? Ob das jetzt der Host ist oder hier selbst, als wir das Vampir-Special gemacht haben, habe ich den Film Durst nachgeholt, wo er einen Vampir spielt. Großartig. Snowpiercer, Memories of a Murder, alles geile Kracher. Deswegen kann ich mir, ich will es nicht glauben. Verstehst du?
Auch der etwas sperrige Taxi Driver durch ihn gewonnen halt.
Total.
Der macht das wirklich gut. Der kann auch so einen Film tragen. Zum Beispiel aber vom gleichen Regisseur, habe ich ja gerade erwähnt, hatte ich Shoplifters gesehen, den fand ich ziemlich gut.
Also es ist mir vorsichtig auf die Watchlist. Auf jeden Fall der, ja, ist also Sang Kang-ho ist der einzige Punkt, der mich da halt auch hintreiben würde, weil du hast ihn genannt, The Host, den liebe ich halt auch, den Film.
Boah, toll.
Großartig, und ich meine, der hat halt auch schon 20 Jahre oder so auf dem Buckel und funktioniert immer noch. Ich habe den erst vor kurzem erst nochmal gesehen gehabt. Also von daher, das wäre noch so ein Punkt, wo ich sage, und ich muss ja das Mubi-Abi, also jetzt habe ich hier schon mal, also ich habe ja richtig, also ne, ich habe mein Portemonnaie geöffnet und habe den Euro rausrollen lassen, da muss ich das jetzt aber auch nutzen, meine Güte.
Du hast dein Portemonnaie geöffnet, dein Herz und deine Hose.
Ja. Vor allem Steven, der hat nicht bloß ein Abo abgeschlossen, der hat sogar ein Mubi-Abi, ja, Leute, habt ihr das gehört?
Mit Nummer, das Mubi-Abi?
Mit der Nummer aus Klausus. Hast du gerade gesagt?
Ja, du hast.
Aber das finde ich schön. Ja, du hast quasi jetzt, ein Abi im Arthouse, kann man so sagen. Rouge-Teppich.
Ja, aber nur weil ich das Abo abgeschlossen habe und noch keinen einzigen Film bis jetzt geschaut habe. Aber ich habe es zumindest schon mal gemacht. Der erste Schritt.
Das ist doch beim Abi genauso, oder? Also. Ist ja egal. Also.
Mag sein.
Ein Film, der auf jeden Fall nicht zu Mubi gehört, ist Elevation auf Prime. Ich weiß nicht, was bei Prime los ist. Die pupsen jedes Wochenende gerade ein neues Original raus. Und weil ich ja immer zu faul bin zu suchen, ja, ist das so eine Kompromisslösung. Guck mal da, zack, läuft. Ja, ist auch egal, lass mal gucken. So, wir haben hier den neuen Captain America, Anthony Mackie. Na, da werden jetzt schon viele ausschalten. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von ihm als Schauspieler. Ich muss aber sagen, dass er ein cooler Typ ist, so in Interviews und Co. Egal. Ich schweife ab. Es ist ein dystopischer Film mit Monstern. Da könnt ihr euch jetzt so vorstellen, das ist wie Quiet Place. Und in dieser Welt aber ist es nicht so wie in Quiet Place, sondern da sind die Leute, also erstmal kamen diese Viecher irgendwie auf die Erde oder kamen irgendwo her und haben innerhalb, glaube ich, des ersten Monats 95% der menschlichen Bevölkerung getötet. So, und 3 Jahre in der Zukunft oder 3 Jahre danach sehen wir Anthony Mackie, der zusammen mit seinem sehr kranken Sohn in so einem abgelegenen Dörfchen in den Rocky Mountains lebt. Da gibt es nicht viel Zivilisation in der Gegend. Noch so ein anderes Dorf, mit dem die so mal so ein bisschen kommunizieren per Funk und was man irgendwie so übers Fernglas da sehen kann und so. Aber alles sehr, sehr weit oben. Das liegt nämlich daran, dass nur in Höhenlagen über, ich glaube, 2500 Metern oder Fuß, egal, ab einer gewissen Grenze, und das mit Grenze meine ich Grenze, das ist eine Kreidelinie, und weiter kommen die Monster nicht. Ja, die haben es ganz, die nehmen es ganz genau, das ist deutsche Wertarbeit dort. Wer nach dieser Grenze lebt, dem geht's gut. Da kommen die Monster nicht hin, alles cool. Und in dieser sicheren Umgebung lebt er eben zusammen mit seinem Sohn und ein paar Leuten. Das ist so ein bisschen, ja, so dystopischer Rückzugsort meets Westernstadt. Da ist er noch am Start und noch ein paar andere Leute, die dort jagen und irgendwie so sich so halt, naja, so ein kleines Dörfchen, Dorfgemeinschaft aufbauen. Der eine von ihnen ist Morena Baccarin. Die wurde ja auch mal in unserem letzten Chovy-Talk beim letzten Besuch genannt. Leser, da habe ich schon das nächste Argument, warum Berg vielleicht doch mal drauf switcht. Die ist eine Wissenschaftlerin. Das kaufe ich ihr halt null ab, aber.
Kann von mir aus sein, was sie will, ist egal.
Ja, ja. Okay. Aber es ist auch ist aber auch so, ist auch Alkoholikerin, aber ist ja jetzt eh egal, hat Berg gesagt, deswegen
ja, erzähl ich
es. Ist egal. Ist alles entschuldigt. Und ihr Ziel ist es eben, eine Schwachstelle für die Ungeheuer zu entdecken, und dann forscht sie immer rum und guckt halt, was sie machen kann. Ihr kennt das. So, und die war halt die, ich glaube, beste Freundin, also war so Bestie mit Anthony Mackies Ehefrau damals, und die ist aber leider diesen Monstern zum Fraß gefallen, und deswegen ist da ist so eine Spannung zwischen den beiden, deswegen, ja. So, das Dumme ist nur, dieses kleine, bekackte Kind von ihm, der Sohnemann, der hat halt irgendeine Lungenkrankheit, der hängt immer an so einer Maschine, und nachts, wenn Anthony Mackie einpennen würde, wäre der Sohn tot früh. Und das nervt ihn halt. So, und jetzt muss der halt irgendwie, der Sauerstoff geht langsam zur Neige und er muss halt den Weg ins Tal wagen, weil er halt im Krankenhaus Nachschub holen soll für seinen Sohn. Also im Prinzip ist das so der emotionale Grundkern der Story. Und das alles eingebettet eben in ein Szenario, wo Monster die Erde bevölkern, wo ich halt natürlich immer erstmal am Start bin. Die Monster sind sowas zwischen interessant bis hässlich. Aber es geht noch so, ich kann es jetzt nicht schönreden, die sind nicht, also wir haben ja alles gesehen und das ist ja immer in diesen Filmen, ne? Du hast da im Prinzip alle Monster-Designs schon mal gehabt. Also es gibt halt so coole Ausreißer. Ich erinnere mich dann immer an, wie hieß der? Day After Tomorrow? Nee, Quatsch.
Edge of Tomorrow,
doch.
Nee, sowieso nicht.
Ne, claro.
Der meinst du jetzt den mit Tom Cruise?
Edge of Tomorrow.
Oder was? Das war Edge of Tomorrow. Ich dachte, du meinst den anderen mit Chris Pratt. Weil da fand ich das Creature-Design auch richtig geil.
Das war Tomorrow irgendwas.
Tomorrow War.
Ja, ja, stimmt. Die waren auch cool. Und aber die aus Edge of Tomorrow, die waren auch ziemlich geil, die sich so Mischung aus wolkig, schleimig, aber dann irgendwie so nicht greifbares Element. Fand ich richtig nice irgendwie. Ja, und die hier sind halt so wie aus der Serie Monarch rübergehüpft, ne, was ich euch erzählt hatte, und sehr unkreativ, aber wie gesagt, ist auch nicht komplett hässlich. Es reicht schon, dass du in gewissen Situationen, ne, die sind mal in einem Minenschacht, die sind auch mal, also generell das ganze Szenario da oben, ne, mit den Rocky Mountains und die Farbgebung und die ganze Cinematografie, das ist schon nicht ohne. Ja, man sieht, dass da so ein bisschen Geld drin gesteckt hat, auch wenn sie es ein bisschen mit dem Blaufilter übertrieben haben im Grading, damit es noch ein bisschen epischer aussieht. Aber es passiert irgendwie nichts. Und das ist so ein typischer Film, die müssen von A nach B, ne, sind eine Crew. Ha, da durfte ja mal raten, ob alle durchkommen. Wahrscheinlich eher nicht so. Und dann gibt es 2, 3 Szenarien, die so ein bisschen Spannung heraufbeschwören. Und im Prinzip ist es so, ne, dieses, woran die Filmwelt ja immer krankt, wenn was erfolgreich ist, so wie hier so wie Quiet Place, der halt im Prinzip, ja, da können die Monster, da musst du ja ruhig sein, hier musst du halt entweder nach oben gehen und dann darfst du auch nicht atmen, weil das ist ja auch so eine Regel, die hier dann aufgestellt wird. Dann hatten wir ja sowas wie Bird Box oder The Silence und diese ganzen Filme, wo man etwas nicht machen darf, weil man sonst stirbt. So, das ist einer von denen. Und viel, bis auf das Setting hat der nicht viel beizutragen und 2, 3 ganz coole Ideen. Das ist ein bisschen schade, weil gerade am Ende wird der Film eigentlich spannend und dann hört er auf und du denkst dir so, ach so, jetzt geht's erst los. Und der ist so gefloppt. Ich glaube, der kam nicht in der USA ins Kino, dass ich nicht glaube, dass wir hier nochmal sehen, wie das irgendwann mal weitergeht. Also Kurzfazit, kann ich nicht empfehlen. Aber der tut jetzt auch nicht elementar weh. Der ist halt einfach ein langweiliger Monsterfilm ohne neue Ideen. Guckt lieber nochmal Quiet Place.
Ja, also gerade was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ne, dass der ja anscheinend ein Setup für den nächsten Film ist und der höchstwahrscheinlich nicht kommen wird, ist schon ein bisschen blöd, weil das ist ja praktisch so ein Film, also was für Berg die Romcoms sind für mich diese postapokalyptischen Filme, die ich trotzdem einfach wegsnacke, auch wenn es halt mittelmäßige sind. Also bis zu dem Punkt mit dem Ende, also dieses Mal hast du es mir mit dem Ende ein bisschen versaut, habe ich gedacht, den gucke ich wahrscheinlich trotzdem.
Warte, ganz kurz dazu noch eine Anmerkung. Ich hatte auch mit einem Arbeitskollegen tatsächlich drüber gesprochen. Dieses Ende, was ich meine, kommt nach den ersten Credits, glaube ich. Das heißt, die meisten haben das Ende gar nicht gesehen. Vielleicht haben, ich weiß nicht, ob es in der Kinoauswertung auch so war oder ob das da eine Post-Credit-Scene war. Das heißt, eigentlich ist das nicht Bestandteil des Films und es sollte dich nicht jucken. Ach, muss man nochmal dazu sagen, sondern das sieht eher aus wie, oh, wir kleben noch was dran, falls der erfolgreich ist, haben wir wenigstens schon mal so. Aber das nur so als Kommentar darauf.
Diese Post-Credit-Scene. Pack doch alles in den Film, was zum Film dazugehört. Verdammte Scheiße. Naja, egal. Berg, was machst du ja mit dem Film?
Ach du, ich würde den gucken, glaube ich. Weil
eben, was ist das für eine Frage, Steven? Wir haben es doch erst schon gehört, warum er den guckt.
Ja, jetzt nicht wegen ihr unbedingt, aber das ist, wie du schon sagst, so was Postapokalyptisches, auch wenn es nur bestenfalls mittelmäßig ist, kann man schon gucken. Da macht man, glaube ich, nicht so viel falsch und tut sich jetzt nicht weh dabei.
Das ist so ein Film, weißt du, den guckst du Freitag, stellst dir eine Flasche Wein rein und in 2 Jahren guckst du ihn nochmal und hast komplett vergessen, dass du ihn schon mal gesehen hast. Das ist genau so ein Film.
Mit großer Sicherheit ist das genauso, ja.
So, wer ist denn jetzt dran? Ich sehe doch das hier wieder bei mir nicht, weil mein scheiß verkacktes Programm nicht abdeutet.
Don't look back in anger,
Steven. Den Zug wieder angeworfen.
Choo, choo, choo. The animation train is rolling again.
Was ist denn jetzt?
Motherfuckers.
Der Animationstrain.
Ja, und zwar habe ich den Anime-Train angeworfen. Ich weiß nicht, ich habe letztens irgendwas was geschaut und dann hat mir auf Prime wurden mir dann andere Sachen angeboten und dann war da irgendwie ein Anime, den ich nach dem anderen, den ich schon irgendwie auf dem Schirm hatte. Und einer, der gar nicht so richtig auf meiner Liste stand, aber genannt wurde als einer so der besten Animes auch aus der letzten Zeit, ist Look Back. Und den gibt's gerade auf Prime halt zu sehen. Das ist ein sehr kurzer Film, der geht nur 58 Minuten.
Ist schon qualifiziert.
Ist schon absolut, ich dachte auch, habe ich gesehen, zack, sofort angemacht und weggelutscht das Ding. Es geht um ein Mädel, Ayumu heißt sie, und das ist eine talentierte Manga-Zeichnerin, die für die Schulzeitung zeichnet. Und auf einmal gibt's aber noch ein anderes Mädel, das auch für die Schulzeitschrift Mangas zeichnet. Und die ist halt total gut und sie bewundert die total, aber sie lernt sie praktisch nicht persönlich kennen, weil die die ganze Zeit zu Hause sein muss wegen irgendwas. Weiß halt auch nicht so ganz genau, warum die nie zur Schule kommt. Naja, und am Ende des Jahres wird sie dann beauftragt, ihr das Schulzeugnis zu bringen und lernen sich dann halt kennen und freunden sich auch an. Also es ist dann eine sehr schicksalhafte Begegnung, denn es werden richtig gute Freundinnen, die sich auch gut ergänzen. Weil die eine kann halt gut Hintergründe malen, die andere ist dann halt so für den Rest, für die Charaktere und Co. zuständig. Und dann zeichnen die zusammen einen Manga und nehmen an einem Wettbewerb teil. Und das läuft alles toll und sind halt super gute Freunde. Naja, und bis dahin dachte ich so, ja, es ist halt, also erstmal so vom Gefühl her, das ist das total mein Ding. So total lockere Stimmung und so ein bisschen halt Coming-of-Age-mäßig, wie die sich dort halt so zurechtfinden. Und dann kommt halt so ein krasser Schicksalsschlag, mit dem ich halt überhaupt nicht gerechnet habe. Und das fand ich dann halt schon total krass, dass der Film sich halt sowas traut oder in diese Richtung geht. Und ich habe danach dann auch gelesen, dass das auf wahren Begebenheiten beruht. Also nicht zu 100%, aber dass das dann die Vorlage dazu war oder die Idee zu dem Anime dann gegeben hat. Und das fand ich in sich total toll. Also ich fand die Freundschaft zwischen den beiden und wie sich so diese Gefühle halt da füreinander entwickeln, das ist total schön. Und selbst dann auch mit diesem Twist, der dann kommt, sitzt man am Ende da und hat halt trotzdem irgendwie einfach ein schönes Gefühl. Und ich glaube, genau das soll der Film dann auch ausmachen, obwohl er natürlich auch diese sehr bittere Note trotzdem noch mit drin hat. Aber mir hat er wirklich, wirklich gut gefallen. Und bei 58 Minuten ist er schnell weggesnackt, also kann ich jedem empfehlen. Hat auch einen tollen Zeichenstil. Jetzt sicherlich nicht der schönste Anime, den ich je gesehen habe, aber passt auf jeden Fall zu dem, was er transportieren will. Und von daher, go for it, wer möchte.
Ja.
Ja, Mensch, hier ist eine Stimmung wie im Fahrstuhl.
Naja, ich überlege so, also das ist immer so ein Hit or Miss so mit Animes, ne? Bin ich nie der größte Fan gewesen, das weiß jeder. Und meistens hält mich auch die Tatsache, dass es ein Anime ist, oft davon ab, es besser zu finden, als es ist. Ergibt das Sinn? Keine Ahnung.
Ja,
aber also es ist halt meistens so, dass ich würde manche Filme besser finden, wenn es keine Animes wären. So.
Ja, also Animes haben ja auch so gewisse Stilmittel, die fast jeder Anime immer wieder aufgreift. Und ich habe gleich noch ein anderes Beispiel, wo das viel krasser ist. Also wo man dann wirklich sagen muss, okay, das muss man schon annehmen und irgendwo auch gut finden. Hier ist es halt auch so dieses leicht überdrehte, das gibt's auch an der einen oder anderen Stelle, aber das hält sich hier in Grenzen und ich finde dafür ist es eigentlich es hat eine ganz gute Balance für auch Leute wie dich, Berg, die dann immer sagen, okay, das wird mich eher abhalten oder vielleicht finde ich die nicht so gut. Hier passt es halt auch einfach zur Story an sich so mit dass die beiden halt Mangakas werden wollen oder eigentlich auch werden und von daher ist das ein gutes Gesamtpaket.
Ja, ich habe auch jetzt mal gerade so mich reingefühlt. Also ich werde den Film größtwahrscheinlich nicht schauen. Aber das liegt, glaube ich, gar nicht daran, dass es ein Anime ist, sondern weil mich die Kombination aus Anime und dem Thema gar nicht interessiert. Und das ist ja bei Animes auch manchmal so ein kulturelles Thema, wo man einfach, ne, du hast da einfach mehr Freude dran als ich. Wobei ich aber Animes in Kombination mit Sachen, die ich sehr gern mag, als extrem bereichernd finde. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Also zum Beispiel diese Terminator Zero-Serie, die es ja letztes Jahr gab. Die hättest du halt als Realfilm niemals so umsetzen können. Oder diese Gamera-Anime-Serie oder auch Blue Eye Samurai. Ich glaube, das ist eher dann so ein thematisches Ding. Wenn ich da Interesse für habe, dann freue ich mich immer total, wenn dann Anime-Beitrag dazu kommt. Auch Star Wars Visions, mega geil. Weil du einfach mit dieser Kunstform so viel machen kannst und die gleichzeitig so ästhetisch sein kann. Aber diese universellen Geschichten, auch was du immer da so hattest mit Suzume, und ich tue mich auch super schwer mit Ghibli, und die will ich alle irgendwann noch mal gucken, aber nach eurer Reiherkritik ist es mir schon wieder schlecht geworden, so wisst ihr. Ich glaube,
da musstest du fast reiern, ja.
Ja, ja, genau. Ja, danke, dass ihr das noch mal erwähnt habt, für die Leute, die es nicht verstanden haben. Nee, also.
Aber komm, ich meine, wirklich, Chihiros Reise ins Zauberland.
Aber ja, deswegen sage ich ja, aber das wird dann wahrscheinlich so ein Projekt, und ich glaube, wenn man die dann alle so hintereinander guckt, dann wächst man da auch voll rein. Aber bei dem, tut mir leid, Steven, das toucht mich genremäßig auch nicht so wirklich.
So dieses Coming of Age und Freundschaftsding.
Ja, ey, oder? Geh mir weg, ey, scheiß Coming of Age Müll.
Naja, gut.
Ach ja. Also,
kommen wir jetzt einfach
back to Dystopie, genau.
Zu düster, trögen, kargen, dunklen Endzeit-Ding. Oder?
Und Jodie Comer. Mo, wieder aufwachen. Ja, ja, schnell.
Britisch und Jodie Comer. Da haben wir
Mo. Ist sogar, glaube ich, eine BBC-Produktion. Mo!
Ja.
Wo bist du?
The End We Start From heißt er. Kann man, glaube ich, für gegen Geld bei Prime schauen, aber kostenlos auf Wow. Aktuell, momentan. Und wir sehen am Anfang die schwangere Jodie Comer, die kurz vor der Entbindung ist, also ist schon sehr, sehr weit, telefoniert noch mit ihrem Mann, und draußen tobt ein ziemlich krasses Unwetter mit Starkregen und so weiter und so fort. Und während sie so durchs Haus läuft, sieht man schon, wie langsam das Wasser von draußen reindrückt, und wir wissen, okay, hier kommt eine Naturkatastrophe, und die ist auch ziemlich krass. Es gibt starke Überschwemmungen, ganze Stadtteile werden unbewohnbar, und wirklich nur die ländlichen Gebiete, die ein bisschen auf dem Hügel liegen, sind überhaupt noch halbwegs sicher. Und das führt dazu, dass das Land wirklich im Chaos versinkt. Also alles schneidet ab. Die Versorgung mit Lebensmitteln, Strom sowieso, Straßen werden abgeschnitten, Menschen haben keine Zuflucht mehr, weil alles unbewohnbar ist. Die Notunterkünfte sind maßlos überfüllt, wenn überhaupt vorhanden. Und das Ganze dauert dann wirklich eine Weile an, weil die Unwetter auch weiter anhalten. Und dann geht es halt darum, wirklich, dass die sich sichere Orte suchen müssen, und dann auch wirklich Chaos um sich greift, Menschen sich gegenseitig umbringen, um an Essen zu kommen, um selber ihr eigenes Überleben zu sichern. Also das wird halt ganz schnell sehr schlimm, und der Katastrophenschutz und das Land kommt halt absolut nicht mehr hinterher. Das ist erstmal so die Grundausgangslage. Und wir verfolgen dann halt Jodie Comer, wie die erstmal mit ihrem Freund zu dessen Eltern aufs Land fährt, die halt noch so einen halbwegs sicheren Platz erstmal haben. Aber nach Wochen des anhaltenden Zustands gehen halt auch die Lebensmittel aus, und es müssen halt Leute losfahren, um Lebensmittel neu zu besorgen. Und das ist schon mal sehr schwierig. Das dauert sehr, sehr lange. Die Ungewissheit macht sich breit, und dann nach der Rückkehr der Eltern von dieser Tour wird klar, wie schlimm das alles wirklich ist.
Genau, und dann beginnt, kann man eigentlich sagen, der Film eigentlich erst richtig, oder beziehungsweise der Roadmovie. Am Anfang ist es ein Katastrophenfilm, und dann ist es ein Roadmovie. Und dieser zweite Teil, den fand ich persönlich eigentlich viel interessanter, beziehungsweise habe ich mit dem weniger gerechnet. Der bringt aber auch genau, der führt aber auch dazu, dass ich sag mal so, die Stevens da draußen, die Erwartungen an einen Katastrophenfilm haben, dass deren Erwartungen konsequent untergraben wird. Weil das ist kein Katastrophenfilm, muss man wirklich so sagen, weil das ist eher, das. Ich finde es zwar sehr atmosphärisch, wie man hier aus der POV von Jodie Comer in diesem besonderen Moment ihres Lebens, ja, diesen schrecklichen Zustand mitbekommt, Aber es wird nie so richtig, aber der Film taucht nie so richtig ein in die Katastrophe als ich. Die Katastrophe ist ja in manchen Filmen richtiger Protagonist. Bei Michael Bay ist die sogar mehrere Katastrophen, das ist ja Avengers aus verschiedenen Katastrophen manchmal. Und hier ist es halt die Welt, in der die in Figuren reingeworfen wird und er diese Akzeptanz mit dieser Welt umzugehen. Und deswegen ist diese namenlose Protagonistin, die hier im Mittelpunkt steht, auch eher so ein bisschen, das sind unsere Augen, durch diese neue Welt zu gehen. Eine Welt, die sehr realistisch, ne, könnte man jetzt auch wieder sagen, so ein bisschen in die Zukunft schaut. Und dann trifft man halt verschiedene Protagonisten, Weggefährten auf dem Verlauf. Na, da kommt man Benedict Cumberbatch vorbei und grillt und säuft mit denen kurz. Und dann ist er wieder weg. Und dann ist Catherine Waterston, die man aus Fantastische Tierwesen oder der neuen Paramount Plus Day, die Agency vielleicht kennen könnte. Die spielt eine kleine Rolle. Und dann, ja, dümpelt der Film so in einer gut gemeinten Weise vor sich hin, ist aber, bleibt aber auch tatsächlich ein bisschen unspektakulär, oder wie siehst du das?
Ja, genau. Das wäre so mein Fazit. Ich finde, man bekommt aus ihrer begrenzten Sicht schon ganz gut das Ausmaß dessen mit, was dort vor sich geht. Und man ergründet auch gut, wie sie sich dabei fühlt und wie aussichtslos und wie verzweifelt sie zum Teil ist und wie sie sich auch an jeden hoffnungsvollen Strohhalm klammert. Das kann ich alles gut nachvollziehen. Das ist auch voll bei mir angekommen. Ich finde eben nur, dass der Film wirklich wahnsinnig höhepunktslos ist und wirklich vor sich hin dümpelt. Und als wir den dann fertig geguckt hatten, haben wir uns halt wirklich angeguckt und unser Kommentar war, boah, der war auch schon wirklich langweilig. Also ich fand ihn halt wirklich wahnsinnig langweilig. Weil echt gar nichts passiert und es ist alles so dunkel und tröge und düster. Und das eben, obwohl das prinzipielle Zeichen dieser Situation und auch so ein paar nachdenkliche Ansätze, was kommt eigentlich danach, gibt es ein Zurück zur Normalität und so. Das finde ich eigentlich, das ist gut eingefangen gewesen, aber es passiert einfach zu wenig für mich.
Ich finde auch, dass der Film für sein wahrscheinlich geringes Budget, das er hatte, auch tatsächlich geile Settings aufgebaut hat, ne? Also wenn manche Szenarien sahen halt so real aus und haben auch so an Überschwemmungsgebiete der jüngsten Vergangenheit, so aus den Nachrichten oder eben viele haben es ja auch vielleicht erlebt, erinnert, dass das schon durchaus so eine, ja, wie gesagt, eine ganz tolle Atmosphäre hatte. Ne? Aber, und das ist ja, das ist ja immer so ein bisschen die Krux. An sich ist das toll, dass so ein Film versucht auch mal bodenständig zu sein. Und dass er, ne, das ist so dieses britisch zurückhaltende Roland Emmerich ist das hier so ein bisschen. Aber da fällt halt kein Mond auf die Erde. Aber manchmal habe ich es mir am Ende schon ein bisschen gewünscht, dass da noch was durch die Wolkendecke bricht. Und
was ich auf jeden Fall cool fand, es war so ein Film im Film versteckt.
Genau.
Weil zwischendurch findet sie mal so eine trügerische Zuflucht. Da könntest du einen ganz eigenen Film draus machen, der so richtig psychologisch voll einen weghaut als Zuschauer. Das könnte man da draus bauen, aber das findet eben alles nicht statt. So, und das macht es ein bisschen unspektakulär.
Ja, ich glaube, auf jeden Fall
mal reingucken. Er ist mit seinen begrenzten Möglichkeiten und seiner Zurückgenommenheit ist er schon gut gemacht, aber mir fehlt einfach was beim Schauen dann.
Genau, und wer das ganze Thema in richtig gut umgesetzt sehen will, der guckt einfach nur mal The Road.
Zum Beispiel. Obwohl das auch, The Road ist schwere Kost.
Ja, aber der ist halt auch ähnlich unspektakulär in dem, was passiert und sehr, sehr trist. Aber der bewegt einen mehr, finde ich. Ja.
Und bis jetzt witzigerweise wirklich eins der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Muss ich auch dazu sagen. Das ist nochmal ein Stück krasser als der Film. Das ist, da sind die Beschreibungen nochmal so richtig drastisch und die gehen wirklich ziemlich unter der Haut. Das ist schon gut.
Dann nehme ich doch aus eurem Review einfach mal mit, dass ich endlich mal The Road gucken sollte und We Start From Here oder wie das Ding heißt, lasse ich einfach weg. Ne, From Now oder was weiß ich.
Ja. Viggo Mortensen, bester Mann.
Ja, immer.
Also wenn es das am Ende des Tages erreicht hat, dann denke ich, können Berg und ich mir auf die Schultern klopfen. Guck den mal. Sehr so, jetzt wird's schwierig. Weil wir hatten das heute schon mal, ne? Mit Schwabi Babis Babe, Tochter, was auch immer. Weiß nicht, jetzt bin ich mittlerweile selbst verwirrt oder was doch die Frau. Egal, ich glaube die Tochter. Und hier, ja. Und hier ist es genauso. Das Regiedebüt der Tochter einer absoluten Regielegende. Nämlich handelt es sich hier um Humane oder Humane oder Human. Da gehen verschiedene Quellen, die ich hier aufhab. Und nein, ich habe jetzt mal nicht ChatGPT oder irgendwas dergleichen benutzt. Aber verschiedene Filmportale stellen den unterschiedlich dar. Auf Wikipedia heißt er nur Human. Der Originaltitel ist Humane. I don't fucking know. Aber irgendwie so. Den findet ihr auf Paramount Plus. Und das ist ein Film von Kathleen Cronenberg. Tada! Ja, nicht nur der Sohnemann, sondern auch die Tochter von David machen jetzt Filme.
Ja. Und David hat einen neuen Film gemacht. Will ich nur mal einwerfen.
Ich glaube, seinen letzten.
Hm. Sah gut aus, der Trailer. Bin gespannt.
Der Trailer
von zurück zur Tochter.
Trailer von Humane. Ich weiß, wie soll ich denn den Film jetzt nennen? Ich nenne ihn Humane. So, das klingt wie ein Gewürz. Der Trailer sah auch gut aus. Ich habe euch, wir waren ja letztens zusammen im Kino und vorher was essen, da habe ich euch diesen Film kurz erzählt, gepitcht. Und es ist einfach unmöglich, nach der Prämisse dieses Films nicht interessiert zu sein. Denn Humane erzählt von einer dystopischen Zukunft, da sind wir mal wieder, in der der Klimawandel weit fortgeschritten ist, da sind wir mal wieder. Und der das halt Überleben im Prinzip unmöglich gemacht hat, wenn wir nicht strikt sofort was dagegen unternehmen. Man könnte auch einfach sagen, von hier und jetzt handelt der Film. Wir haben draußen allerdings schon etwas sehr toxische UV-Strahlung, da sind wir noch nicht angelangt. Und du musst da halt mit so Alu-Sonnenschirm rumlaufen, weil du sonst Folgeschäden davon trägst. Das siehst du gleich im Intro. Du kannst quasi nur mit abgedunkelten Fenstern leben und so weiter. Tja, und die US-Staaten, oder beziehungsweise ich glaube die ganze Welt, das ist nur am Anfang in so einem Nachrichtentext oder so wird das kurz erwähnt, deswegen nagelt mich nicht drauf fest. Also die Regierung der Welt ruft die Bürger auf, sich freiwillig zu melden, einen Beitrag zu leisten. Sprich, sich gegen eine gute Bezahlung töten zu lassen, um das Ziel des Klimaabkommens dieses Films, nämlich eine Bevölkerungsreduktion um 20% zu erreichen. Denn das ist nötig, um die Zukunft der anderen Menschen sicherzustellen oder überhaupt ein Weiterleben zu ermöglichen. Und dieses Programm ist natürlich sehr attraktiv für arme Familien oder Zuwanderer, irgendwie so, ne, also ich sag jetzt mal die Unterschichten der Bevölkerung, denen es ja sowieso schon scheiße geht und die unter diesen Umständen sowieso nicht lange überleben würden. Und die könnten dann natürlich aufopferungsvoll ihren Kindern eine Chance bieten, in gutem Wohlstand in der Zukunft dieser Weltgeschichte zu überleben. Und genau darum geht es hier auch im Kern. Du hast ein sehr betuchter, reicher und kürzlich pensionierter Nachrichtensprecher, der eben seine Familie einlädt und das sind vier Kids und der ihnen dann eröffnet, dass er sich umbringen lässt, beziehungsweise dass er seinen Beitrag leisten möchte, um seiner Familie einfach Respekt entgegenzubringen, um sich auch ein bisschen die Sünden als schlechter Vater so ein bisschen reinzuwaschen und eben um denen einen sicheren Platz in der Zukunft zu ermöglichen. Nun sind das halt alles recht gut Privilegierte und die Chancen sind recht schlecht, dass es die trifft, aber das ist halt nur ein Teil der Diskussion, die dann geführt wird. Denn seine Frau ist nicht die leibliche Mutter dieser vier Kids von ihm, die hat sich aber auch freiwillig gemeldet. Das heißt, quasi zwei Tote, damit die Kinder und Kindeskinder von ihm halt weiterleben können. So, jetzt passiert es allerdings, dass seine Frau kurzerhand, weil die sich streiten, am Familientisch einen Rückzieher macht und davonläuft. Und dann beginnt die eigentliche Katastrophe, denn dann kommt plötzlich Bob vorbei. Das ist der von der Regierung beauftragte, ich glaube, Executioner oder was auch immer. Und der macht halt im Prinzip seine Arbeit. Der fordert dann einfach zwei bestellte Leichen, die hier bestellt wurden, halt um das Programm zu unterstützen. Und da aber nur noch der Vater da ist und ne, der sich dann opfert und dann schläft er am Beisein seiner Kinder ein, muss halt noch eine zweite Leiche her. So, und das müssen dann die vier nun erwachsenen Kinder, also wir reden hier nicht von Kindern, die sich umbringen, leider, es sind Erwachsene, die müssen das dann unter sich ausmachen. Und natürlich hassen die sich alle gegenseitig. Und jeder hat gute Gründe und Argumente, warum es denn den anderen treffen sollte und nicht ein selbst. Und dann beginnt quasi, weil Bob die dann mit seinem Team dort nicht rauslässt, haben die halt ein paar Stunden Zeit, um sich zu entscheiden, wer von denen nun ins Gras beißen kann, damit er seine zweite Leiche mitnehmen kann. Und dann passiert natürlich alles, was man sich so vorstellen kann. Die intrigieren gegeneinander, die versuchen, den Bob übers Ohr zu hauen und was auch immer dann alles so passiert. Und den Rest könnt ihr euch dann quasi, das ist alles, was ich gerade erzähle, ist im Prinzip nur die Ausgangslage, weil der eigentliche Film dreht sich dann darum, was machen die denn mit dieser psychisch belastenden Situation. Das klingt jetzt allerdings sehr düster, ist es aber nicht, denn das ist eigentlich eher eine sozialkritische Komödie, die versucht halt verschiedene unbequeme und sehr aktuelle Themen damit so reinzubringen, auch so ein bisschen auf Ethik, Anstand und Menschlichkeit so ein bisschen verweist und wie sich das alles in unserer Gesellschaft damit reinwebt und so weiter und viel Doppelmoral. Und es gibt auch ein paar brutalere Szenen und so weiter. Und das Ganze ist eigentlich der perfekte Film. Wenn er halt nur ein bisschen mehr Budget gehabt hätte und wenn er nicht ganz so on the nose gewesen wäre und wenn er nicht ganz so platt dann doch erzählt wäre, vor allem in den Charakteren. Weil man muss sagen, der Film hat so viel Potenzial in seiner Geschichte, aber der schöpft es halt kaum aus, weil die Charaktere halt im Prinzip nur Schablonen sind. Es gibt wenig, was der aus seiner Situation heraus macht. Der wird bald schon ein Kammerspiel, wirkt fast schon wie ein Kammerspiel. Und darüber hinaus sind die komödiantischen Aspekte mir einfach zu viel, als dass ich um irgendeine Figur da mich fürchten würde. Und dann kommt noch dazu, dass die halt alle so unsympathisch sind, dass ich halt auch, dass es mir am Ende, und das ist das Schlimmste an Humane, ist mir eigentlich egal, wer da aus dem Film lebend rauskommt. Und das ist so ein bisschen schade. Als schwarze Komödie funktioniert der wohl, der hat auch seinen Charme, gerade als Regiedebüt kann man den durchaus mal gucken. Allerdings finde ich die Gewaltausbrüche, wenn die dann mal passieren, die sind halt eher ein bisschen over the top und gewollt und machen mich als Genre-Fan jetzt nicht wirklich an, sondern stören mich eher. Und ansonsten muss man halt vielleicht auch damit leben, dass der Film sehr, sehr viele Klischees bedient und aus seiner geilen Prämisse nicht das rausholt, was er erzählen könnte. Ja, das ist Humane. Jetzt müsst ihr selbst wissen, gibt's auf Paramount Plus im Stream, ob ihr euch diesem Experiment unterziehen wollt. Es ist kein guter Film, aber es ist auf jeden Fall ein Film, über den man danach sehr schön diskutieren kann.
Da macht die Diskussion dann mehr Spaß als der Film selber. Du hast es schon so erwähnt und hast doch gesagt, ja, wenn ich das erzähle, klingt das total cool wie ein Film, den man unbedingt gucken will. Und so geht's mir auch, wenn ich das so höre. Aber du hast halt gesagt, du würdest trotzdem eher von abraten und deswegen ist es halt relativ unwahrscheinlich, dass ich ihn gucke.
Ich habe schon am Freitag gesagt, als wir zusammen darüber geredet haben und du hast das ja angedeutet, als du angefangen hast, eben über den Film zu reden, die Prämisse klingt trotzdem immer noch so geil und interessant, dass ich trotzdem Bock habe, selbst zu schauen, was der Film draus macht, obwohl du ja praktisch sagst, dass er nicht viel draus macht. Aber weiß ich, das ist so schade, dass man dann halt hört, es hat so viel Potenzial und dann es fehlt nur das gewisse Extra oder vielleicht ein bisschen mehr Geld, vielleicht nochmal ein bisschen mehr Hirnschmalz ins Drehbuch reingesteckt, um dann doch nochmal das letzte Quäntchen rauszuholen. Das ist dann schon schade. Und dann frage ich mich halt doch, soll ich dann meine wohl kuratierte Zeit dann für diesen Film verbrauchen? Oder, naja.
Der Selektionskonnoisseur.
Sieben, wir machen es kurz, der Film geht 94 Minuten. Komm.
Ja, na gut, okay. Es ist wieder ein kleiner Stups in die Richtung.
Argument.
Mal gucken.
Ja, müsst ihr probieren.
Ja, dummerweise habe ich eben ja selbst schon, also ich habe einen Fehler gemacht, weil ihr jetzt schon wisst, dass es nochmal um Animationen und um Anime geht, weil hätte ich euch jetzt gefragt, was glaubt ihr denn, ist der erfolgreichste Basketballfilm aller Zeiten?
Space Jam.
Ist tatsächlich hinter dem, der jetzt kommt? Was? Also mir wäre jetzt halt noch eingefallen, Weiße Jungs bringen's nicht oder vielleicht sogar Hustle von letztens, lief ja auch ganz erfolgreich auf Netflix.
Adam Sandler, ne?
Adam Sandler, genau.
Ja, der war gar nicht schlecht.
Nein, es ist aber tatsächlich The First Slam Dunk. Hat wahrscheinlich von euch beiden Nasen noch nie jemand was von gehört. Ist eine sehr erfolgreiche Manga-Serie, so in den 90ern, Anfang 2000er rum gewesen. Ich habe das immer mal mitbekommen, dass es die gibt. Und generell gibt es ja eine ganz große Geschichte an Sports-Mangas aus Asien, Japan und Co. Also, ne, denkt man nur an die tollen Fußballstars und die Kickers und Mila Superstar und was es nicht alles gibt. Und es gibt auch Baseball-Mangas en masse, weil das ist ja tatsächlich auch Volkssport in Japan. Was ich sagen will, es ist halt da ein absolutes Ding und ich dachte dann immer so, boah, so Basketball-Manga, ey, das ist so gar nicht meins und ich habe die auch nie gelesen und dann habe ich aber, als der hier rauskam, 22, gehört, dass der extrem gut sein soll. Und dann habe ich halt doch irgendwie aufgehorcht und habe das auch damals einem Kumpel gesagt und wir wollten sogar ins Kino gehen und ich konnte dann aber an dem Tag nicht und er ist aber trotzdem gegangen, hat sich den angeschaut. Ist überhaupt gar kein Anime-Fan, hat damit gar nicht am Hut und meinte danach, das Ding war mega. Also das nur mal so direkt vorweg. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ist tatsächlich so, dass der Film praktisch das letzte Spiel aus der Manga-Reihe aufgreift und das dann auch noch mit so einem Plot-Twist, den ich auch selten so in der Art in Sportfilmen gesehen habe. Und zwar ist der ganze Film einfach nur das Spiel mit Rückblenden, die halt erzählen, wie der Protagonist aus der Mannschaft, um die es geht, wie der halt dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Der hatte früher einen Bruder, das war sein Vorbild, das war auch ein guter Basketballer und von dem hat er viel gelernt und der kommt halt tragisch ums Leben und er eifert ihm dann halt nach und will halt trotzdem der größte Basketballspieler werden. Also wie man das eigentlich immer so kennt aus solchen Sportsdramen. Und ja, es ist durchaus ein bisschen schwer, das Ganze manchmal so ein bisschen nachzuvollziehen, weil so ein bisschen vorausgesetzt wird, dass man so einzelne Charaktere vielleicht kennt. Der Film versucht noch das Beste, die trotzdem halt interessant zu machen und so ein bisschen Hintergrund zu geben. Aber klar, wenn jetzt sozusagen das letzte Spiel aus der Manga-Reihe aufgegriffen wird, dann ist es unweigerlich so, dass ein bisschen was vorausgesetzt wird. Aber das fand ich überhaupt nicht schlimm, also mich hat's gar nicht gestört. Und es liegt auch sehr daran, dass der Animationsstil einzigartig und absolut herausragend ist. Also ich habe noch keinen Anime gesehen, der so aussieht und der dann auch diese Sportszenen so dynamisch darstellt. Ich habe ja vorhin genannt, die tollen Fußballstars von früher, also irgendwie so eine gebogene Halbkugel, wo sie irgendwie eine halbe Stunde in eine Richtung laufen und dann irgendwie Standfußball spielen. Davon ist das hier wirklich weit entfernt. Das ist super dynamisch. Hat so eine fast schon ein Cell-Shading-Look, also wie man das aus einigen Computerspielen kennt, so Legend of Zelda, The Wind Waker und Borderlands, also ne, so ein bisschen so, also Borderlands vielleicht nicht, aber so von der Art, wie es gemacht wird. Und dann kann man natürlich Szenen machen, die man mit einer normalen Kamera einfach nicht drehen könnte und das macht der Film hier halt andauernd und das macht dann halt einfach super viel Spaß. Vor allem, weil es halt dann, wie gesagt, so dynamisch inszeniert ist. Trotzdem, ne, das ist ein riesen Loblied und ich gebe auch eine fette Empfehlung raus, trotzdem einschränkend. Der Film hat die typischen Anime-Trademarks. Also der ist teilweise schon ein bisschen überdreht, auch so einzelne Charaktere, die halt ein bisschen anstrengend sind und hat halt das Anime-Trademark schlechthin, dass die Leute, also dass du halt andauernd die inneren Monologe hörst. Oh nein, er geht jetzt rüber zur anderen Seite und oh, ich muss jetzt schnell zu dem anderen rüberspielen. Und der Trainer dann so, oh, das hat er jetzt aber gut gemacht, das ist aber eigentlich ein echt guter Spieler und jetzt müssen wir uns wirklich was überlegen. Und das ist wirklich sehr häufig und andauernd so in dem Film. Das muss man so ein bisschen in Kauf nehmen. Aber wenn man das macht, dann kriegt man auf jeden Fall einen total coolen Sport-Coming-of-Age-Film, der einfach herausragend animiert ist und der mir von vorne bis hinten total Spaß gemacht hat. Und es ist nicht nur der erfolgreichste Basketballfilm aller Zeiten, es gibt eine Wikipedia-Page mit den erfolgreichsten Sportfilmen aller Zeiten, die habe ich mir angeguckt. Und diese Liste ist absolute Banane, ihr werdet nie darauf kommen, was da auf Platz 1 ist, weil es auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt.
Dodgeball.
Nein. Es ist ein Film aus dem letzten Jahr, ein Animationsfilm. Ja, und jetzt müsstet ihr eigentlich sofort sagen, total erfolgreicher Film. Und wenn ich euch das sage...
Ach hier, alles steht Kopf oder was?
Alles steht Kopf.
Ach, die spielt ja Hockey am Ende. Ja, toll.
Aber ist das wirklich ein Sportfilm? Okay, ne?
Natürlich.
Und dann sind noch die ganzen Fast and Furious Filme da drinne als ne, Autosportfilme. Also,
ja, klar.
Okay, worauf will ich hinaus? Wenn man diese ganzen Quarkfilme da rausnimmt, ist das hier einer der besten Sportfilme aller Zeiten. Und das finde ich schon ziemlich abgefahren. Also, ja, ihr merkt, ich habe ein großes Herz für den Film The First Slam Dunk. Schaut da rein, wenn es euch interessiert.
Ja. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie die Story von Dodgeball weitergehen könnte, dann hört ihr einfach nochmal unsere Folge mit den Filmpitches und hört euch an, was Steven gesagt hat zu seiner imaginären Fortsetzung Dodgeball 2 im All hört keiner deinen Ball.
Ja. Ey, der Beititel ist super, oder?
Großartig. Absolut großartig. Ja, Dodgeball in Space.
Ey, als du das jetzt erzählt hast, Steven, ich hatte so Flashbacks an meine Kindheit und Tsubasa Ozora. Alter, ey. Weißt du, hätten wir damals schon Filmpodcast gemacht, ja, so als Sechsjährige. Ja, ich gucke jetzt schon 5 Folgen und der Ball ist immer noch nicht am Tor. Ja.
Sie rennen immer noch von einer Seite zur anderen. Genau. Ich weiß noch, dass das letzte Spiel gegen Toho hieß, glaube ich, die Gegnermannschaft. Ich glaube, das waren 21 Folgen, ein Spiel. Wahnsinn.
Ja, also, und vor allem, du hast das ja immer so random auch geguckt. Also ich habe mal hier und da was geguckt und eigentlich hast du nie verstanden, um was es geht. Und dann, der Torwart ist schon hinter der Krümmung der Erde verschwunden. Ja. Das ist ja so geil. Ja. Genki Dama hat noch gefehlt, ey.
Und dann hatten die ja auch alle ihre Superschüsse. Ne? Der Distanzschuss war das noch von seinem Gegner. Und naja, totale Banane eigentlich. Aber
Ted Lasso hätte das geregelt, auf jeden Fall. Ja, das wäre doch mal was. Ted Lasso in Japan. Gut,
Freitagabend hatten wir vorher schon, wir greifen es einfach wieder auf. Wir 3 Nappel waren im Kino, das war schön. Wir haben uns auch einen Film ausgesucht, der einem Freitagabend würdig ist. Wir dachten uns, nee, wir nehmen nicht das künstlerisch Wertvolle, sondern wir nehmen einfach den, der, wo wir glauben, dass er am unterhaltsamsten ist, und haben Companion geguckt. Ja, und das im Vorfeld unterhielten wir uns ja auch wieder auf sehr, ja, wie sagt man, chauvinistischer Ebene, weil Steven meinte, ja, Sophie Thatcher ist die ja, Anya Taylor-Joy für Arme, würde Sandro sagen, aber ist schon das Lookalike. Und
das habe ich vor dem Film gesagt, die hat mich in dem Film ganz schön umgehauen, muss ich sagen. Also ich steige den Fanclub gern mit ein.
Und das Spannende war ja die Konstellation, weil ihr beide, also Sandro wusste so gar nichts, glaube ich, vom Film. Und Berg wusste nur, dass ich den Trailer abgefeiert habe und er dachte ja auch, dass ich den doppelt in unseren Discord gepostet habe, was nicht der Fall war. Das liegt aber nur daran, dass Berg ja nie die Trailer guckt, die ich dort poste. Und in dem Fall hat das dann dazu geführt, dass ich schon so ein bisschen wusste, was der eine Twist des Films ist, weil der wird halt im Trailer sozusagen schon hergegeben. Und das Schöne war halt, ich habe so ein bisschen die ganze Zeit zu Sandro rüber geschielt, wenn halt die Szene des ersten kleinen Twists halt kommt, wie er halt reagiert, und dann kam eigentlich die größere Reaktion von Bergs Seite, und das fand ich total cool, weil es hat mir total Spaß gemacht, weil ich schon vorher die Szenen so ein bisschen entschlüsseln konnte und schon ein bisschen gemerkt habe, dass der Film damit spielt, mit diesem Twist. Das fand ich toll.
Ja, ich musste ja die ganze Zeit, ich habe da nichts gesagt in dem Moment, weil dein Bein gerade so schön mein Knie gestreichelt hat. Das ist halt auch das Ding. Dieser Film macht, glaube ich, extrem viel Spaß, wenn du gar nichts weißt. Ich glaube aber, dass es jetzt auch dem Film nicht unbedingt schadet, wenn man einen der vielen Twists des Films kennt. Weil, deswegen mal vorweggenommen, ich würde sagen, wer jetzt genauso diesen Spaß haben will wie Berg und ich, der sollte sich den Film erst angucken und wir machen gleich eine kleine Spoiler-Sirene an und diskutieren den dann zu Ende, weil sonst ist es halt wirklich total sinnlos, über den Film zu reden. Wenn das okay ist für euch, mache ich mal eine ganz kurze Zweizeiler, um was es geht, und dann können wir rüberhüpfen.
So, machen wir das.
Alles klar. Es geht um Josh und Iris, gespielt von Jack Quaid, kennen wir aus The Boys, und eben Sophie Thatcher. Die sind ein Paar, die lernen sich auf eine sehr romantische Art und Weise am Anfang des Films kennen und springen ein bisschen in die Zukunft. Die sind dann gerade auf dem Weg zu einem Freund von Josh, genannt Sergei, der hat ein unglaublich geiles Anwesen mitten im Wald. Und da versuchen sie, Ja, und da versuchen sie einfach mit ein paar Freunden ein schönes Wochenende zu verleben. Iris fällt das ein bisschen schwer. Sie ist ein bisschen skeptisch, weil sie hat das Gefühl, nicht ganz akzeptiert zu werden von Josh' Freunden. Aber als sie dann da sind, ist es dann doch irgendwie ein ganz angenehmer Abend, bis dann plötzlich ein, ja, Mord geschieht. Und ab hierhin oder ab diesem Punkt macht der Film dann einen Turn und den sollten wir im Spoiler-Part besprechen.
Genau. Ja, und wir haben es ja einfach mit einem Film zu tun, wo es im Kern natürlich um die Beziehung dieser beiden geht, was wir eben am Anfang sehen, wie sie sich kennenlernen, und wir kriegen halt so einen kleinen Teil davon mit, dass sie auf der einen Seite schon ein bisschen unsicher ist, wie wir halt merken, dass sie vor diesen Treffen auf die Freunde so ein bisschen Bammel hat, und wir merken oft trotzdem aber auch, er ist wenig subtil dominant ihr gegenüber, um es mal vorsichtig auszudrücken, und wir denken so, naja, so eine leichte Toxizität ist in dieser Beziehung drin, und das ergründet dann der Rest des Films, ob das wirklich so ist, woran das liegen könnte, und wartet, wie schon erwähnt, eben mit einigen Twists auf. Und das hat eben genau, wie du es gesagt hast, echt Spaß gemacht, weil ich habe wirklich an dieser Stelle ist mir so ein Wow rausgerutscht, weil ich damit null gerechnet habe, aber wirklich kein Stück. Und es ist auch mal irgendwie was Geiles, so ein Major-Twist direkt am Anfang mal serviert zu bekommen, so nach 20 Minuten. Das ist schon irgendwie was Cooles. Deswegen also schon Empfehlung, wer jetzt interessiert ist und da noch nichts von gehört hat, dann nichts gucken, sondern bloß den Film schauen und dann danach mal hören, worum es geht, und lesen, worum es geht, weil im Trailer ist es eben schon drin, und ich kenne bis jetzt von dem Film, kannte ich wirklich nur dieses Mini-Teaserchen, wo halt nichts drin vorkommt, und das hat mir eigentlich gereicht, um interessiert zu sein.
Ja, hüpfen wir rüber?
Ja!
Spoiler!
Wuhu!
Jetzt kommt ein Spoiler! Wir verraten euch, wie der Film ausgeht!
Wenn ich's hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu!
Tja, es passiert ein Mord an eben jenem Gastgeber, diesen Sergei, der wunderbar spleenisch gespielt wird von Rupert Friend, der mit bester Rotzbremse und Fukuhila dort einen auf Russenmafia macht. Das ist schon ganz schön geil. Das Blöde ist nur, dass er sich halt an Sophie ranmacht, irgendwann irgendwo draußen am See, und sie kommt dann auf einmal ins Anwesen zurück, blutüberströmt, weil sie ihn getötet hat. Und als wäre das nicht Twist genug, sagt halt ihr Freund dann zu ihr, schlaf ein, und sie friert ein und wir merken, sie ist ein Roboter.
Tada!
Das ist halt schon echt abgefahren gewesen. Also ich habe mit vielen gerechnet, damit gar nicht.
Ja, und das Schöne ist, ich hab's ja schon angedeutet, der Film spielt ja davor schon damit. Du hast ja gesagt, er wirkt so ein bisschen toxisch dominant und sagt dann so Sätze wie, du kannst mich nicht anlügen. Und man denkt halt, er sagt das halt aus seiner Machtposition heraus, die er einfach als Mann gegenüber ihr als Frau halt hat. Aber nicht, weil er halt ihr Herr ist im Sinne von, das ist ein Roboter und sie kann gar nicht lügen. Und sowas gibt's vorher mehrere Male, wo ich schon so dachte, das haben sie clever gemacht. Und da habe ich dann, wie gesagt, sehr auf die Reaktion halt geschielt, die dann von euch beiden kommt. Und dass ihr dann dieses Wow entfleucht ist, das hat auf jeden Fall ganz, ganz cool gewirkt. Das hat mir total Spaß gemacht, dieser Moment. Also ja, das war
wirklich gut.
Wie gesagt,
das war ein cooler Moment.
Coole Konstellation zwischen uns.
Ich war am Anfang aufgrund aufgrund des Zeitpunkts, den du gerade schon angesprochen hast, weil so nach 20 Minuten kam halt dieser elementare Twist, der den Film ja komplett auf den Kopf stellt, beziehungsweise der den Film eigentlich erst richtig lostritt. Habe ich am Anfang natürlich erstmal gesagt, ach komm, haben sie jetzt hier so einen Hering ausgeworfen, soll ich das jetzt schlucken? Ist das alles Roboter? Was ist hier los? So, ne? Ich habe das erstmal einfach gar nicht so richtig geglaubt. Und der Film macht dann aber eine relativ klare Tatsachen und zeigt dann, dass Josh da eigentlich nur so ein krudes Ding geplant hat, Sergei auszurauben und gleichzeitig eben Iris ist nicht Mittel zum Zweck, aber ist halt Teil dieses Plans. Und das hat sich dann, als diese Grundprämisse dann irgendwie, so nach 5 Minuten habe ich gecheckt, alles klar, das ist also jetzt der Film, war ich halt so unglaublich daran interessiert, okay, und was erzählt er mir jetzt eigentlich? Und dann fand ich es geil, dass Companion überhaupt nicht nachgelassen hat, sondern der hat eigentlich, das ist halt so, als hörst du den Shyamalan-Twist am Anfang des Films. So, weißt du, quasi, Bruce Willis ist ein Toter. Wir checken das am Anfang des Films und dann gucken wir mal, was wir mit der Prämisse noch anstellen. Und so war das hier so ein bisschen. Okay, wir haben hier eigentlich einen weiblichen Terminator. Mal gucken, was passiert. Und der Film macht das so clever, weil er nimmt uns ganz oft in Momente zurück. Er verändert die Teamdynamiken, weil da sind ja noch viele andere Leute im Haus, die ganzen Freunde von Sergei, die teilweise mit in den Plan involviert sind, in den Plan dann involviert werden. Dann stellt sich heraus, es gibt noch einen anderen, eine andere künstliche Intelligenz, einen anderen Roboter da mit in der Runde. Das wussten wir alles vorher nicht. Und dann warst du schnell in so einem Momentum von, hier kann irgendwie alles gerade passieren. Und das fand ich so geil an dem Film.
Ja, und vor allem, wie der halt mit so moralischen Standpunkten dann halt spielt, weil es gibt ja dann durchaus auch Motive, wo sich halt gerechtfertigt wird, warum er jetzt so ein Ding plant, die dann halt auch in sich zusammenfallen und dann halt wirklich auch von dem Charakter, der von Jack Quaid gespielt wird, das ist halt schon einfach ein moralisch verkommener Rohrarsch. Das kannst du halt nicht anders sagen und da merkst du halt schon, wie weit das geht, seine nicht vorhandenen Skrupel. Das ist schon ganz cool gemacht. Und was halt einfach irgendwie auch so Spaß macht, ist schon allein auch, wie es gedreht ist. Also das ist halt einfach ein cooles Setting und auch so ganz cool eingefangen, so von den Themen her. Und auch, ich finde, der Film macht sich ganz, ganz gut grenzenlos und hält aber auch Grenzen ein. Also was sie machen mit diesem Roboter, der eigentlich ja wirklich ein Begleitungsroboter da ist für romantische Zwecke. Die andere Person im Film würde sagen, ja, ist deine Fickpuppe. Das passiert halt und wie nach dem Asimovschen Gesetzen sind ja solche Roboter eben dazu da, die können keinen anderen Menschen wehtun und so weiter und so fort. Es gibt diese Gesetze und aufgrund einer Manipulationssoftware, die er benutzt, um sie halt für seine Zwecke, für diesen Mord halt zu verwenden, ist das Ganze natürlich dann ad acta und die Grenzen werden offen auf einmal, was alles möglich ist. Und damit wird ganz gut gespielt. Und da fällt dann auch dieser schöne Satz, ne? Du hast eine Sexpuppe gejailbreakt. Das ist schon ganz schön witzig gewesen. Also der Humor ist einfach auch gut, der ist satirisch, der ist schwarz und trotzdem sind gute, deftige Gewaltszenen drin. Es ist eine gute Dynamik, es bleibt immer spannend, es sind immer neue Ideen dabei. Und das ist, würde ich sagen, einfach im besten Sinne ein richtig guter, unterhaltsamer Freitagabendfilm gewesen.
Und Sandro hat es ja vorhin angesprochen, Sophie Thatcher war wirklich, ich würde sagen, grandios in dem Film. Also ich fand es vor allem am Anfang, das spricht ja auch für sie. Also sie hat ja, und so sollte sie ja auch spielen, sie hat ja ihre Rolle als Freundin so menschlich gespielt, auch mit so viel kleiner Mimik und Gestik, die mich total mitgenommen hat und die ich total authentisch und gut fand. Also das war wirklich ziemlich großartig, hat mir sehr gefallen. Also sie war definitiv das Highlight des Films.
Ich fand herausragend die Szene, wo sie den Polizisten trifft, wo sie die Sprache verstellt hat und mit ihm erst so ein bisschen spielt und gleichzeitig dann aber auch so ein bisschen drauf aufmerksam machen will, was hier eigentlich gerade passiert. Das war einfach toll gemacht. Und eben auch, weil du immer so ein bisschen, sie ist ja immer ein bisschen schlauer, was ja auch dadurch begründet wird, dass sie dann ihre Intelligenz hochstellt, weil sie ihm ja das Modul klaut. Und auch, wo die Intelligenz dann auf Null gesetzt wird. Ich fand das irgendwie so toll, auch diese Szene, wo sie die Hand über dem Feuer hatte und du so richtig halt gesehen hast, das ist jetzt, dann ist das dieser Moment, wo ich jetzt gerade mit einer KI Mitleid haben kann, fragst du dich dann so. Und das war aber nie zu übertrieben, so dass es aus diesem Story-Korsett ausgebrochen ist. Weißt du, das fand ich einfach gut gemacht. Wobei ich am Ende sagen muss, mir haben die ersten zwei Drittel des Films deutlich besser gefallen, weil der Film da noch so schön frisch und offen in seiner Thematik war. Also der hatte sehr viele, der war so universell lesbar, weil er einfach nicht so definitiv ausgesprochen wurde. Und am Ende ist es halt natürlich auch durch Jack Quaid, der sich da halt selbst nochmal seine Bösewichtsmonologe so schwingen möchte am Ende, positioniert sich der Film schon sehr, sehr direkt. Und was er dir am Ende halt verkaufen will, das fand ich ein bisschen schade, weil der war die ganze Zeit so clever. Und am Ende habe ich mir so gedacht, dass der Film gern den Leuten, die ganze Zeit aufs Handy zu Hause geguckt haben, sagen möchte, hier nochmal zusammengefasst, was wollen wir kritisieren, welche Seite? und was ist unsere Message? Und das war so ein bisschen schade, weißt du, da hätte der Film sich ruhig ein bisschen mehr trauen dürfen. Und dadurch hat er am Ende, um diese Message herbeizuführen, auch so viel eigene Logik untergraben, dass ich am Ende dann doch ein paar Sachen dramaturgisch so in Frage gestellt habe, warum das jetzt genau so passieren muss. Und das, wie gesagt, hat der Film am Anfang gar nicht gehabt. Am Ende wollte er das unbedingt so machen, um mir was zu erzählen, hätte ich nicht gebraucht. Ändert aber nichts dran, dass es ein super unterhaltsamer Film war, eine große Überraschung und die Zeit wie im Nix weg war.
Ja, unterschreibe ich.
Also hier unser kleiner Höhepunkt für diese Folge. Endlich mal wieder ein flotter Dreier von uns zusammen im Kino und wir haben uns den richtigen Film ausgesucht, würde ich sagen.
Ja, da gehe ich mit. Sehr, sehr schön. Dann würde ich auch sagen, wir sind mit der Folge ganz gut durch. Haben geliefert, ne, aus wieder ein Animationstrain angeworfen.
Tschu-tschu.
Wir haben einen südkoreanischen Film auf Mubi besprochen. Wir haben viel Companion Dystopie gehabt als unterhaltsam, genau. Freitagabend-Kracher. Ja, da geht was. Und wie gesagt, ich habe einen Film, der es nicht wert war, zum zweiten Mal besprochen. Nach so langer Zeit dazwischen. Aber das ist okay, weil ich konnte mich nicht dran erinnern. Ist doch in Ordnung. Ja. Naja, ich würde sagen, wir versuchen es zu dritt. Tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Yes.
Krass. Zukunftsberg, wie war es denn jetzt eigentlich bei Menasmus?
Ja, hätte ich gewusst, dass du nicht dabei warst, dann hätte ich dich gewichst. Ja, Songtextreferenzen, ja, so steht halt
okay,
keiner.
Aber Mensch, danke, ja. Ich finde, wir sind noch nie so geschmacklos oder geschmackvoll aus einer Folge gegangen, müsst ihr wissen.
Wer weiß das schon.